Gartenradio, mitten im Grünen.
Diesmal sind wir unterwegs in zwei Gärten. Der eine ein Publikumsmagnet, Sanssouci, der Park von Friedrich dem Großen in Potsdam. Und der andere Garten war jahrhundertelang vergessen. Er liegt in Tschechien, in einem der abgelegensten Orte Mitteleuropas, irgendwo zwischen Katowice und Olmütz. Sleske Rudoltice, ehemals Roswald. Angelegt hat den Park im 18. Jahrhundert ein extrovertierter Graf, Graf Albert von Hoditz. Wer nicht in Roswald war, der hat nicht gelebt, soll er mal gesagt haben. Und tatsächlich gab sich damals das Who is Who der Society die Gartenpforte in die Hand. Hoditz war ein Lebemann, sein Garten war wie ein Feenreich. Es gab eine Stadt, in der Zwerge lebten. Von einem Harem war die Rede. Und er war berühmt für seine Feste, in denen seine leibeigenen Theaterstücke aufführten. Und in diesen barocken Lustgarten kam eines Tages Friedrich der Große, der strenge Soldatenkönig, und es begann eine lebenslange Freundschaft, wobei die Gärten eine wichtige Rolle spielten. Ja, auf diese Geschichte ist der Autor Hans-Peter Kunisch nur durch einen Zufall gestoßen, als er vor ein paar Jahren in Tschechien auf der Spur seiner Vorfahren unterwegs war und von einer Schmalspurbahn aus mitten in einer verlassenen, waldigen Gegend die Zinnen eines Schlosses blitzen sah. Und dann ist er einfach mal ausgestiegen und dahin spaziert.
Das Schloss war ungepflegt, etwas verlottert, aber man sah, wie prächtig und groß das mal gewesen sein musste. Und man sah auch gleich, dass hinter dem Schloss noch ein großer Park war, und da war so eine historische Informationstafel, eine kleine, und da stand auch, dass da Friedrich der Große, Voltaire und Kaiser Franz Josef zu Gast gewesen seien. Das hat mich damals fasziniert und die Neugier geweckt.
Und dann hat er angefangen zu recherchieren, und viele Geschichten, in denen es um Garten, um die Zeit und um die Freundschaft dieser beiden ungleichen Männer geht, ausgegraben und aufgeschrieben und jetzt in dem Buch Schach dem König veröffentlicht. Und ich selber bin seit Jahren ganz nah dran an der Recherche, denn Hans-Peter Kunisch ist der Mann an meiner Seite. Und weil diese Gartengeschichte mal wieder zeigt, welche Wucht kulturell und politisch Gärten besaßen, und weil es heute in Roswald wieder einen im besten Sinne des Wortes Gartenverrückten gibt, sind wir diesmal unterwegs in Potsdam im Park Sanssouci und im tschechischen Roswald. Ein paar Jahre nach dem ersten Entdecken bringt uns wieder die winzige Schmalspurbahn, nur eine rote Lok und ein rot-gelber Waggon, in den äußersten Osten Tschechiens Richtung polnische Grenze nach Sleske Rudoltice. Von der Bahnstation sind es noch 20 Minuten zu Fuß durch hügelige Felder und Wälder bis zu dem rechteckigen Dorfplatz, um den sich ein paar Häuser mit verblassten grünen, blauen und ockerfarbenen Fassaden aneinander kauern. Eine Kneipe gibt es, ein Lebensmittelgeschäft, eine kleine Pension. Das Schloss und der Park auf der gegenüberliegenden Seite des Platzes ist dagegen Pracht pur. Ein zweistöckiger, quadratischer Bau mit Türmen und Zinnen in kaiserlichem Gelb. Im Innenhof Gerüste, Baumaterialien, neue Fenster und außen vor dem Eingang ein barock anmutender Garten mit kniehohen ornamentalen Hecken, Rosenbeeten und Statuetten. Und hinter dem Schloss ein Landschaftsgarten mit Wiese, Seen, Kanälen und viel Wald. Ein hemdsärmeliger Typ in T-Shirt und Weste wartet schon auf uns. Es ist der Kastellan des Schlosses, Tomasz Zemba. Und neben ihm Dagmar Maderowa-Peters, die so wie er in dem 500-Seelendorf wohnt und auf Deutsch übersetzt, als er uns schildert, wie der Garten früher einmal aussah.
Er
hat hier wohl über 200 Ananasbäume gehabt.
Und da sind so diese Kaskaden, also über die Brücke hier, geradeaus, da kommt so ein Loch, die Erde dann nach oben geht, und da war Amphitheater. Also der hat ja Kühe gezüchtet, und jede Kuh hat aus Marmor gegessen. Über jeder Kuh war so ein Spiegel mit Gold, ne? Und jede Kuh hat eigene Frau. Und die Frau musste immer frisches Milch melken. Und das wurde dann in so große Muscheln. Und die Prinzessin, wenn sie dann spazieren gegangen ist, dann konnte sie frisches Milch trinken aus diesen Muscheln. Ne?
Die Prinzessin, die die frische Milch aus den schwimmenden Muscheln trinken durfte, war die 22 Jahre ältere Ehefrau von Graf Hoditz, Sophie von Sachsen-Weißenfels. Das Paar sorgte damals für ähnlich viel Aufmerksamkeit wie heute vielleicht Prinz Harry und Meghan Markle. Über diese beiden und über die Kühe in den Marmorställen oder auch über das Amphitheater wurde unglaublich viel geschrieben. Über den Garten selber gibt es allerdings nur wenige Aufzeichnungen.
Westlich des Schlosses lag ein englischer Garten von etwa 6 Hektar, auf denen mehr als 55 Arten von Nadel- und Laubbäumen gepflanzt waren. Hoditz legte auch großen Wert auf exotische Bäume und Pflanzen. 390 Zitronen- und Orangenbäume, 129 Ananas, Dutzende verschiedene Aloe-Arten, 10 Zypressen, 5 Olivenbäume, mehrere Mandelbäume und hunderte andere Waldbäume.
Viel ist davon nicht übrig geblieben, aber Tomasz Zemba zeigt auf einen alten Kastanienbaum. Der knorrige Baum, fast nur noch ein belaubter Stamm, könnte damals schon gestanden haben, meint Tomasz Zemba. Vieles andere von damals gibt es nicht mehr. Die vielen Hütten, Pagoden sind weg. Auch die Kaskaden lassen sich kaum noch erkennen. Und von Hoditz heißgeliebten Wasserspielen und Wasserlandschaften sind nur noch ein See, ein Bach und ein paar kleinere Kanäle übrig geblieben. Aber gerade diese Wasserlandschaften waren einmal so berühmt, dass Hans-Peter Kunisch viele Beschreibungen über sie finden konnte.
Da gab es also Zahlen zwischen 800 und 4000 Wasserspielen, die dort installiert gewesen sein sollen. Auf jeden Fall gab es Bäche in dem Schlosspark und auf denen fuhren dann auch venezianische Gondeln zum Beispiel, weil der Hoditz war länger in Italien gewesen und da muss er auch viele Gärten gesehen haben, die ihn inspiriert haben.
Und die Gäste, die dann auf den Gondeln über das Wasser schaukelten, haben wohl nicht schlecht gestaunt, als sie sahen, wer oder was da sonst noch so im Wasser schwamm.
Einige nackte junge Mädchen stellten Meernymphen und einige nackte Knaben Tritonen vor, schwammen um unsere Barke und sangen und spielten. Die Haare hingen in großen Locken über den Rücken herunter. Sie ahmten wie geborene Najaden oder Sirenen, halb Jungfern und halb Fisch, alle Bewegungen derselben in dem neuen Elemente nach.
Das war alles für die Zeit eigentlich und für die Gegend, aber auch bis nach Paris und Wien und Breslau hin und eben Berlin auch nach Potsdam wurden da immer wieder Legenden geboren, was da alles passierte in diesem Garten. Und in dem Garten gab es auch sogenannte Schäfereien. Das waren dann auch so Unterkünfte für Schauspieler und Schauspielerinnen. Es wurden da auch Theaterstücke aufgeführt und die müssen zusammen in diesen Schäfereien übernachtet haben. Auch der Hoditz selber, das war auch Teil natürlich so eines allgemeinen Traums von Leben in der Natur in dieser Zeit. Verbunden bei Hoditz auch mit Kultur.
Und mit ordentlichen Show-Effekten, bei denen sich die Besucher die Augen rieben. So wie dieser Augenzeuge hier, der von einem Gartenfest mit einem feuerspeienden künstlichen Vulkan berichtet.
Darauf fing der Berg an zu brennen und Flammen zu speien. Zugleich stieß er unterschiedene entzündete Kugeln und die feurige Lava heraus, welche über 24 Stufen in das Tal herunterstürzte.
Und die Geschichten aus diesem barocken Lustgarten hatte wohl auch Friedrich der Große gehört. Und sie müssen ihn sehr neugierig gemacht haben. Denn eines Tages im Jahr 1758 stand er vor dem Gartentor. Inkognito. Das ging damals noch, sogar im Fall von Königen. Und er wollte unerkannt bleiben, weil er als Preußenkönig gerade Krieg führte gegen die österreichische Kaiserin Maria Theresia. Und zu deren Untertanen gehörte Graf Hoditz. Friedrich befand sich also quasi hinter der feindlichen Kampfeslinie.
Hoditz hat ihn dann durch den Garten geführt und plötzlich über einer der Brücken muss eine Leuchtschrift, ob mit Fackeln oder wie das gemacht wurde, eine Leuchtschrift gewesen sein, es lebe Friedrich der Große. Da hat er natürlich geahnt, dass er erkannt worden ist und muss sich zuerst sehr unwohl gefühlt haben. Und dann gibt es eben eine Erzählung, wie der Hoditz ihm die Sorgen wieder genommen hat, dass ihm da irgendwas passieren konnte. Durch dieses seltsame erste Kennenlernen sollen sie sich auf Augenhöhe begegnet sein. Sie haben sich immer wieder Briefe geschrieben. Es gibt über 100 Briefe von Friedrich dem Großen an Albert von Roditz. Und dann haben sie sich einmal ganz groß gesehen. Da wurde ein großes Fest in Roswald für Friedrich den Großen veranstaltet.
Und auf diesem Gartenfest hat dann etwas so Besonderes stattgefunden, dass es in Roswald immer wieder nachgespielt wurde, wie die Bilder zeigen, die uns Kastellan Tomasz Zemba im Schloss zeigt. Es sind Schwarz-Weiß-Aufnahmen aus dem Jahr 1930. Sie zeigen zwei Männer in Kostümen eines Grafen und eines Königs, die sich auf einer Wiese gegenüberstehen, beobachtet von einer aufmerksamen Menge.
Das ist das Schachspiel, also lebendes Schachspiel. Zwei Turniere, der erste war mit dem russischen König.
Ein Schachspiel mit lebenden Figuren, für das Roditz ein Stück Brachland in 64 Quadrate hat unterteilen lassen.
Die beiden Spieler saßen auf erhöhten Sitzen. 32 seiner untertänigen Knaben in Farbe und Anzüge der Schachfiguren und mit den dazugehörigen Abzeichen versehen, vertraten die Spielfiguren, die sich nach dem Kommando der Spielenden hin und her bewegten.
Auch wenn man heute nicht mehr genau weiß, wie das Ganze ausgesehen haben könnte, scheint es bei dieser Outdoor-Schachpartie um viel mehr gegangen zu sein als nur um ein Spiel. Schach galt als Kriegsspiel. Friedrich der Große verlangte sogar von seinen Generälen, dass sie Schach spielen konnten, ließ sie gegen die besten Schachspieler der Welt antreten und Graf Roditz war ausgewiesener Pazifist.
Und Roditz war eigentlich der viel bessere Schachspieler, aber er hat dafür gesorgt, dass nicht er gewinnt und dass nicht Friedrich gewinnt, sondern dass ein Patt entsteht zwischen den beiden und dass dadurch eben klar wurde, diese Imitation eines Kriegsspiels, diese Vorbereitung auf einen Krieg, wie Schach damals gesehen wurde, dass das auch ein Friedensspiel sein kann.
Ein Schachmatt hat es im Garten bei der Schachpartie von Roswald also nicht gegeben. Im Gegenteil, es war eher ein Eröffnungsspiel für die Freundschaft der beiden ungleichen Männer. Sie schrieben sich in Folge hunderte von Briefen. Roditz schickte Käse aus der eigenen Käserei nach Potsdam und Friedrich schickte lebende Schwäne zurück. Allerdings lief es danach für Roditz nicht mehr besonders rund. Seine Frau war schon verstorben. Eine Klimakrise mit fast 3 Jahren Dauerregen verdarb ihm die Ernten. Und finanziell kam dann doch das Schachmatt.
Am Ende war Roditz bankrott und er wurde offensichtlich gesucht und ist dann so mehr oder weniger durch einen Hintereingang des Parks verschwunden, ist dann nach Breslau mit der Kutsche gefahren und schließlich hat Friedrich ihm dort einen größeren Oderkahn bereit machen lassen mit luxuriösen Aufbauten, 3 verschiedenen Zimmern mit Wandteppichen, mit einem Ofen und als Roditz zum Beispiel in Glogau ankam, wo er einen Zwischenhalt machte, sollen mehrere tausend Leute zusammengekommen sein, um dieses Schiff zu begrüßen. So wurde Roditz eigentlich auch zum Spektakel und die Geschichten über ihn sind in immer größere Legenden ausgeartet, sodass man am Ende manchmal gar nicht mehr weiß, was ist wirklich passiert, was wurde hinzugedichtet. Aber eben auch dieses Hinzudichten, das gehört eigentlich zu der Figur dazu, die eigentlich so für die damalige Zeit auch bigger than life war.
Wir sind dann tatsächlich mit einem Ausflugsboot ein Stück der Strecke auf der Oder nachgefahren und so anders kann es 1776 auch nicht ausgesehen haben. Träge vor sich hinfließendes, dunkles Wasser, am Ufer Bäume, dicht an dicht, schwere Äste, die tief über dem Wasser hängen. Ja, und dann kam Roditz in Potsdam an, in Sanssouci, also ohne Sorgen, so hatte Friedrich der Große seinen persönlichen Rückzugsort genannt. Er war müde vom Kriegsführen und wollte sich erholen in dem kleinen Schloss auf dem Hügel vor den Toren Potsdams. Wie Roditz ließ auch er sich eine Mischung zwischen Barock und Landschaftsgarten anlegen, mit Wiesen, Wäldchen, Flächen, aber auch mit geometrischen Hecken, Rondellen, Fontänen, Statuen, mit einer chinesischen Pagode, einem Heckentheater und mit dem berühmten Weinberg zu Füßen des Schlosses. Aber in diesem Garten ging es wesentlich ruhiger zu als in Roswald, so viel man weiß, denn die meisten Unterlagen sind bei dem Brand des Hofmarschallamtes im Jahr 1945 verloren gegangen. Aber es gibt einen Plan, den der damalige königliche Hofgärtner Friedrich Zacharias Salzmann angefertigt hat. Und auch 250 Jahre später wird immer noch in dessen Gärtnerhaus im Park Sanssouci gearbeitet. Da sitzt ein Kustos des Parks, Gerd Schurig, und der hat eine Schublade aufgezogen und eine Kopie des Plans herausgezogen, auf den Friedrich der Große ziemlich stolz gewesen sein muss.
Er ist 1772 oder 71 gezeichnet worden, als Möglichkeit, ihn verschenken zu können an Besucher des Königs. Oder später ist er dann auch in Stichwerke der Zeit aufgenommen worden. Das heißt, über Paris, London, ganz Europa hat er sich verbreitet, indem er als Kupferstich veröffentlicht wurde.
Also war damals statt Postkarte quasi.
So ähnlich.
Der Garten ist ja 1747 fertiggestellt worden. Als der Roditz gekommen ist, war der ja erst 30 Jahre alt, der Garten. Wie sah der denn aus? Wie muss man sich das vorstellen?
Es gab in dem westlichen Teil des Gartens noch einen Bestand aus heideartig, auartig, ein Gebiet, wo lückig alte Eichen standen, unter die die Bürger des benachbarten Bornim, zu dem damals das Areal gehörte, ihre Schweine und Schafe zum Weiden schickten. Von diesen Eichen ist eine ganze Menge übrig geblieben und später auch in die Gestaltung des Gartens integriert worden. Was ich unbedingt noch dazu sagen muss, ist, dass von Anfang an immer der Nützlichkeitsgedanke bei Friedrich eine ganz, ganz, ganz wichtige Rolle spielte. Der Weinberg war schon mal eine Nutzanlage. Die Rampen, die seitlich den Weinberg begrenzten, waren mit Walnüssen und Esskastanien bepflanzt. Später kamen auf den Terrassen auch noch Orangen, andere Zitrusfrüchte, am Spalier gezogene Obstsorten dazu. Und in den englisch geschlungenen Gängen, selbst da, waren Rosen, Kirschen, Kornelkirschen, Pflaumen, Aprikosen und auch da wieder kleine Obsthaine eingestreut, auf die man dann mit dem Blick durch die Hecke durchgucken konnte.
Durch diese Hecken wollen wir auch mal durchgucken. Gerd Schurig schließt das Gärtnerhaus ab und los geht es auf einem hellen Kiesweg vorbei an Baumalleen und Kanälen mit direktem Blick auf den terrassenförmigen Weinberg und das darüber liegende zartgelbe Schloss. Wir gehen zu Fuß, aber vielleicht hat Friedrich seinen Freund Roditz ab und zu auch in seinem Spezialgartengefährt mitgenommen.
Es gibt sowas wie eine spezielle Gartenkalesche oder einen Gartenwagen, der besonders breite, lederbeschlagene Räder hatte, die nicht so einen Druck auf die Wege ausgeübt haben. Und es gab sogar für die Pferde Gartenschuhe, also Überzieher, die sie sich über die Hufe binden konnten, um so wenig wie möglich Schaden an den Wegen zu machen. Sowas gab es und die Kutsche hat sich auch erhalten. Ja.
Und hier durften die Leute auch rein? Also das war kein geschlossener Garten, oder?
Der Garten war nicht geschlossen. Es gab aber sowas wie ein ungeschriebenes Gesetz, dass man hier nur in den Garten durfte, wenn der König selber nicht da war und wenn, dann in ordnungsgemäßer Kleidung. Das schließt aus, dass ein ganz normaler Bürger aus der Stadt, der sich auch keine gute Kleidung leisten kann und entsprechend natürlich von den Wachen, die sicherlich am Eingang waren, dann auch abgewiesen wurde.
Wir sind hier rechts abgebogen an so ornamentalen Buchenhecken vorbei, etwa 2 Meter hoch.
Das ist ganz typisch Barockgarten. Und wenn wir noch ein kleines Stück weiter gehen, sehen wir, dass hinter diesen Hecken bei Friedrich ganz viele Obstbäume stehen.
Ach ja, 2, 4, 6, 8, naja, ein Dutzend Obstbäume wahrscheinlich. Ne?
Das sind sehr viel mehr, 60, 70 werden es bestimmt sein, verschiedene Apfelsorten. Was ich Ihnen an der Stelle auch unbedingt noch zeigen wollte, ist den Winzerberg da drüben. Das ist eine Anlage aus einer ehemaligen Lehmgrube am Hang entstanden, terrassiert in 5 Terrassen.
Ja, sieht aus wie ein mehrstöckiges, schräges Hochhaus.
Ja, ja, es ist aber kein Hochhaus, das sind alles Glaswände von den Treibmauern. Wollen wir mal ein Stück hingehen? Ja.
Um zum Winzerberg zu gelangen, nicht zu verwechseln mit dem Weinberg am Fuße des Schlosses, müssen wir vorbei an Rondellen mit Springbrunnen und meterhohen Fontänen. Die Wasserbecken gab es auch schon, als Roditz, der Liebhaber von Wasserspielen, damals in Potsdam lebte. Allerdings waren es eher stille Wasser. Stimmt das, dass die damals 1770 noch nicht gesprudelt haben?
Das stimmt. Es war so, dass Friedrich immer sparen wollte, wo es irgend geht. Und da vielleicht auch bei den Spezialisten ein bisschen gespart hat oder bei der Technologie. Jedenfalls gab es da irgendeinen holländischen Fontänenmacher, der sich anbot, hier Wasser auf den Ruinenberg zu transportieren, um das dort mit der Schwerkraft in Rohrleitungen im Park verwenden zu können. Aber der hat das nicht geschafft. Weder schafften es die Pumpen, bis da hoch zu pumpen, noch hätten es die Rohre vom Druck her ausgehalten. Und es war das Verdienst der Gärtner, die einmal im Winter fuhrenweise den Schnee da oben in das große Becken transportiert haben, dass mal zu Ostern, ich glaube 1753 war es, mal für eine halbe Stunde lang eine Fontäne springen konnte.
Aber nur, wenn der Chef da war wahrscheinlich.
Ne? Nur, wenn der Chef da war.
Und dann stehen wir vor dem Winzerberg, eine ungewöhnliche Konstruktion. Ein Sockel aus meterhohen Mauern und die Terrassen darüber über und über verschalt mit rechteckigen Glasfenstern, die den Hang wirken lassen wie ein vertikales Treibhaus.
Talutmauer nennt man das, also schräge Mauern, die sich schon als Mauer ein bisschen zur Sonne neigen und mit dem noch ein bisschen schräger davor gestellten Glas zusätzlich fast so etwas Ähnliches wie Gewächshausbedingungen für den dahinterstehenden Wein oder Pfirsiche oder Feigen liefern.
War der Wein aus der Gegend?
Das war auch wieder so ein ganz interessanter Aspekt bei Friedrich dem Großen. Für die Bepflanzung des allerersten Weinberges, den er hatte, hatte er aus der Walachei, also Rumänien, Ungarn, aus Portugal, Spanien, Italien und dem Rheinland sich immer die besten Weinsorten schicken lassen und sowohl an der Mauer als auch in den von Glas abgedeckten Bereichen jeweils einen Baum außen, einen Baum innen gepflanzt und dann getestet, welcher funktioniert am besten.
Und wurde denn dann hier auch der Wein aus den eigenen Trauben gekeltert und angeboten?
Nie. Der ist komplett Tafelwein gewesen. Also Früchte, die als Trauben gegessen wurden.
Aber dann hatte der Friedrich ja damals in der Erntezeit unglaublich viel Trauben. Die konnte man ja gar nicht alle auf einmal essen.
Dadurch, dass die teilweise vor der Mauer, teilweise hinter dem Glas standen oder im Freiland wuchsen und aus verschiedenen Herkünften verschiedenen Sorten waren, hat sich die Erntezeit extrem lange hingezogen. Das heißt, die haben im günstigen Falle ein Dreivierteljahr Trauben essen können aus eigener Herstellung.
Also man merkt schon, zwei berühmte Gärten mit unterschiedlichen Konzepten. Während Hoditz sein Vermögen für die Anlage von Wasserspielen, Schauspielern, künstliche Vulkane und Feste verprasst hat, sparte Friedrich II. Auch schon mal an den Fontänen und legte im Park viel Wert auf die Kultur von Obst und Gemüse. Friedrich hatte ja sehr viel Besuch. Dichter, Denker aus ganz Europa, Voltaire war da. Wie haben die sich denn dann in dem Garten bewegt? Weiß man das?
Man weiß gar nicht, ob die sich so sehr im Garten beschäftigt haben. Es gab so bestimmte Termine, wo man sich in Tafelrunde getroffen hat zum Essen sozusagen und diskutieren, vielleicht ein bisschen musizieren auch. Von der eigentlichen Nutzung des Gartens ist mir jedenfalls nichts bekannt. Und das würde ich jetzt mal in Anführungsstrichen sagen, will was heißen. Das wäre mir schon zu Ohren gekommen, wenn man da Gartendiskussionsrunden gemacht hätte oder gemeinsam philosophierend durch den Garten spaziert wäre. Ich glaube, das war nicht so. Wir gehen mal vielleicht ein bisschen in den Schatten. Was mir immer sehr bezeichnend ist, dass Friedrich gerne Vorbild sein wollte. Dass er hier vorgemacht hat, wie ordentlich an Spindelbäumen Obst gezogen werden kann, wie möglichst zeitig in Gewächshäusern gute Rebsorten oder Feigen oder was auch immer an Früchten hier auf der Tafel erforderlich war, gezogen werden konnte. Und das war natürlich Vorbild für die Bürger der Umgebung zum Erwerb, Kirschen anbauen oder Erdbeeren oder Obst, Gemüse, was auch immer. Und durch seine spezielle Vorliebe, das ist natürlich eine typisch friderizianische Sache, er mochte Kirschen und möglichst zeitig. Und da ist es teilweise vorgekommen, das sehr zeitig vorgetriebene Kirschen, das ist auch eine riesenkomplizierte Kultur, im März mit einem Taler pro Stück honoriert wurden. So viel hat sonst mancher Tagelöhner an der Woche nicht gekriegt.
Aber wenn man das hört, dann kommt so ein Bild von jemandem, der ganz ernsthaft eigentlich auch Gartenbau betreibt. Er nannte sich ja auch mal der Eremit von Sanssouci, also der das hier zwar genossen hat, aber das war jetzt keiner, der jetzt die wilden Feste im Garten gefeiert hat und so, sondern das war eigentlich nützlich und schön ruhig.
Wir sehen auf dem Plan das Heckentheater, was wir 2012 wiederhergestellt, rekonstruiert haben, und den Gittersalon, ein Theater und ein Musikspielstättenbereich sozusagen. Und das muss man sich so vorstellen, dass in so einem Theater die Hofgesellschaft im Prinzip gespielt hat, die Darsteller waren und kaum Zuschauer da waren. Man wollte lieber gerne der Akteur sein statt der Zuschauer. Man weiß zu Friedrichszeiten nichts von größeren Festlichkeiten, Partys, so wie man von Sonnenkönig in Versailles weiß und in endlosen Beschreibungen kennt. Das kennt man, kenne ich hier von Potsdam nicht.
Auch ein interessanter Unterschied: während es in Potsdam mehr Aufzeichnungen über den Garten, die Pflanzen und Kulturen gibt, sind vom Hoditschen Garten mehr die kuriosen Geschichten überliefert. Aber man kann vermuten, dass Albert von Hoditz die Ruhe seiner 2 Jahre in Potsdam genossen hat. Er litt an Gicht, wurde von den verschiedensten Krankheiten gebeutelt, aber sein Freund Friedrich sorgte für ihn, bis der Graf im Alter von 72 Jahren starb.
Nach seinem Tod, er ist ja zurückgeführt worden, nochmal mit dem Schiff nach Breslau, wieder dann mit 3 Kutschen noch nach Roswald geführt worden, wurde dort begraben. Alles auf Kosten von Friedrich, muss man sagen. Er ist einbalsamiert worden und in Seide gehüllt worden. Sobald er allerdings tot war, hat sich die Kirche, die ja die Lehensgeberin von Roswald war, also das große Schloss mit seinen ursprünglich 70 Zimmern, das gehörte Hoditz, das gehörte der Familie, aber der Grund war ein Lehen der Kirche, wie so oft damals. Und die wollte das Lehen zurückhaben. Und außerdem, die Bischöfe konnten natürlich mit den Geschichten über Damen und Serais wenig anfangen. Sie haben das als Hort der Sünde gesehen, haben dann den Garten, alles, was da drin war, in kürzester Zeit platt gemacht.
Und das ist mehr oder weniger so geblieben. Keiner der wechselnden Besitzer hat dem Park wieder seine Strahlkraft verliehen. Und nach dem Zweiten Weltkrieg diente das Schloss dann als Medikamentenlager. Das Gebäude und der Park verwahrlosten. Und dann kam im Jahr 2010 die unglaubliche Wendung. Ein Unterstützer, weder königlich noch adelig noch reich, schickte sich an, das tschechische Versailles wiederzubeleben. Tomáš Zemba, der Dorfpolizist von Roswald.
Als die Lager hier zu Ende gegangen sind, dann wollte die Gemeinde das Schloss verkaufen. Er sagte, dass man das immer noch verkaufen kann, später, aber weil wenn man einmal verkauft, ist es weg. Er wollte das behalten und Museum machen, hat angefangen damit, und jetzt ist es so, dass hierher Leute kommen, die sich um die Statuen kümmern und die fragen ihn nach Sachen, die sie nicht wissen. Ne? Aus einem Schloss aus Brunn, eine Direktorin hat gefragt, wie viele Leute er zur Verfügung hat. Er sagte, er ist alleine hier, und sie hat gestaunt, sie hat gesagt, wir sind 30. Und schaffen das nicht. Staunen alle. Das hat er alles bei der Arbeit gemacht.
Auf eigene Faust, das kann man sich hierzulande mit all den behördlichen Auflagen gar nicht vorstellen, hat er angefangen, das Schloss zu renovieren. Hat Mäzene gefunden, hat sich um EU-Gelder gekümmert. Und 2019, nach 9 Jahren, hat die Gemeinde ihn dann offiziell als Bauleiter, Planer, als Gärtner, als Mädchen für alles eingestellt. Und seitdem ist aus dem verwilderten Park wenigstens teilweise wieder ein Barockgarten geworden. Dabei hat ihm auch ein Gartenarchitekt geholfen, der in einem tschechischen Archiv noch einen der seltenen Pläne gefunden hat. Und für einen Kasten Bier helfen ihm am Wochenende ein paar Männer aus dem Dorf, den Rasen zu mähen und die ornamentalen Hecken zu schneiden. Natürlich gibt es keine Kanäle mit venezianischen Gondeln, mit Pavillons und Wasserspielen mehr. Und auch wenn der Park mit dem berühmtesten Barockgarten in Tschechien in Kroměříž nicht mithalten kann, wurde er schon ausgezeichnet.
Also letztes Jahr wurde auch der Garten hier als bester von den ganzen in der Tschechei ausgezeichnet. Natürlich, also Kroměříž und so, also die schauen schon, wie groß das ist, was die Gemeinde da alles machen kann. Die haben 50 Gärtner und er ist alleine hier.
Irgendwie scheint der Funke von Albert von Hoditz und seinem Anliegen, dem Mensch im Garten wie im Leben Raum für Fantasie und Kultur zu geben, auf Tomasz Zemba heute genauso übergesprungen zu sein wie damals auf Friedrich den Großen, der so begeistert war, dass er dem Grafen sogar ein siebenseitiges Gedicht gewidmet hat.
Friedrich hat in Hoditz wohl auch sowas wie einen fernen Spiegel gesehen, seiner eigenen Existenz, wie sie hätte werden können. Friedrich war ja sehr pflichtbewusst, hat sich immer im Dienst des preußischen Staates gesehen, aber eigentlich war er ja viel mehr interessiert an Kunst, an der Oper. Er wünschte sich immer ein anderes Leben, kein Regierungsleben, kein Leben im Dienst des Staates. Aber er hat bei Hoditz das nochmal gesehen, was er dann in Sanssouci wieder gesucht hat. Ein Leben sans souci, ohne Sorgen und mehr eben Künsten, dem Genuss gewidmet. Und das hat er an Hoditz dann bewundert und er hat gesehen, dass das irgendwie möglich ist.
Und jenseits persönlicher Freundschaften war dieser Garten auch ein Beispiel dafür, dass auch eine politische Botschaft darin stecken kann.
Also die Verbindung der Völker war ein Ziel. Das sollte auch im Garten dargestellt werden. Da gab es auch Länderpavillons. Da gab es unter anderem eben auch einen für Preußen und einen für Österreich. Das heißt, die beiden Erzfeinde der damaligen Zeit, Preußen und Österreich, an deren Grenze der Garten lag, waren in dem Garten zusammen.
Und auch heute ist man wieder in dem Park zusammen. Die Gemeinde nutzt ihr Schloss für Kleintierzüchterausstellungen, für die Segnung der Feuerwehr oder auch für Kinderfeste. Und mittlerweile strömen so langsam wieder die Besucher. Und das liegt vor allem...
Der Garten ist schon die Hauptsache, was die Touristen mögen, so wie die aussehen. Am Anfang waren das 10 Leute am Wochenende oder so und jetzt ist es über die Saison vielleicht auch 7000 Leute.
Tomasz Zemba wird weitermachen. Er ist noch lange nicht fertig mit der Wiederbelebung dieses grünen Relikts der Zeitgeschichte. Auch wenn man die in all ihren Facetten natürlich nicht nur an den Gärten festmachen kann. Aber es zeigt sich mal wieder, dass Gärten auch Kulturdenkmäler sind, deren Geschichte und Geschichten man bewahren und weitererzählen sollte. Denn sie machen auch die schönsten Gärten, ob Sanssouci oder auch Roswald, noch viel faszinierender und interessanter. Hans-Peter Kunisch übrigens, der ja ursprünglich auf der Suche nach Vorfahren in der Gegend unterwegs gewesen ist, hat auch welche gefunden. Darunter ein Zeitgenosse von Friedrich dem Großen und Graf Albert von Hoditz, Martin Kunisch, ein Bauer, der nur 2 Kilometer von Roswald entfernt lebte und der hat den verrückten Grafen bestimmt gekannt. Kann man alles nachlesen in dem Buch Schach dem König? Und wer sich gerne mal in die Schmalspurbahn setzen möchte, auch das ist ein Erlebnis, und Sleske Rudoltitze besuchen möchte, Infos, Links, Kontakte und jede Menge Bilder gibt's auf der Seite von gartenradio.fm. Ich sage wie immer ganz herzlichen Dank für die Unterstützung, fürs Abonnieren und Weitersagen und vor allem fürs Hören. Mein Name ist Heike Sigoni. Machen Sie es gut.
Gartenradio. Gezwitscher. Das war der Purpurreiher. Gartenradio Ausblick.
Ja, beim nächsten Mal sind wir zu Besuch bei der Diplom-Ingenieurin für Gartenbau und Gartentherapeutin Ulrike Kreuer. Seit 20 Jahren ist sie spezialisiert auf Gärten für Senioren und für Menschen mit Demenz.
wie solche Gärten aussehen, was genau bei einer Gartentherapie passiert, ob es das auf Rezept gibt, wie ich einen guten Gartentherapeuten finde oder wie ich einer werde und wie jeder und jede von uns den Garten oder Balkon so gestalten kann, dass er mir vielleicht unbewusst bei all den Krisen und Sorgen in der Welt auch einfach so gut tut. Und natürlich, wie der private Garten einer Gartentherapeutin aussieht. All diese Fragen werden wir klären.